Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen und SVP-Ständerat Hannes Germann zu Gast in der Sendung zu haben. Beide sind Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates, den Sie, Herr Germann, aktuell präsidieren. Unser Thema heute: der Stellenwert von Prävention für ein nachhaltiges Gesundheitswesen. Wir machen eine Tour d'horizon. Wo stehen wir? Wo stecken wir fest? Wo muss es vorwärts gehen, damit wir die inzwischen unbestrittenen Potenziale von Prävention, lange gesund bleiben, länger arbeiten, weniger Kosten verursachen, für jede und jeden von uns sowie für die Gesellschaft insgesamt auch ausschöpfen können? Und ich möchte mit Ihnen beiden diskutieren, ob es dafür einen gesetzgeberischen Anstoß oder sogar eine Erweiterung des bundesrechtlichen Handlungsrahmens braucht, damit der von vielen Akteuren doch erkannte Handlungsbedarf in der Gesundheitsvorsorge auch in diesem Feld der Gesundheitspolitik in die Gänge kommt. Hannes Germann, Flavia Wasserfallen, herzlich willkommen. Schön sind Sie da. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Vielen Dank.
Danke.
Steigen wir doch gleich mit einer Frage ein, die Sie gerne kurz beantworten. Flavia Wasserfallen, der Tagesanzeiger titelte neulich: Die Schweiz ist Europas Schlusslicht in der Gesundheitsvorsorge. Die Folgen sind teuer. Was ist an dieser Diagnose richtig? Was überzeichnet?
Also es stimmt, dass wir mittlerweile wirklich sehr solide Zahlen, Berechnungen haben über die Kosten, welche eben sogenannte NCDs, nicht übertragbare Krankheiten, auslösen. Es sind eindrückliche Zahlen, also Atemwegserkrankungen, Diabetes, Krebs, neurologische Krankheiten und immer mehr auch psychische Krankheiten. Sie lösen sehr, sehr viel Kosten aus, natürlich im Gesundheitsbereich, aber auch indirekte Kosten, Produktionsverluste. Die Menschen arbeiten weniger oder fehlen oder fallen ganz aus dem Arbeitsmarkt heraus. Und ich glaube, diese Zahlen zeigen einfach, und wir sprechen hier von einem Produktionsverlust von 14% der jährlichen Wirtschaftsleistung, wenn man wirklich die Gesundheitskosten, Produktionskosten zusammennimmt. Und wenn man sich diese Kosten vor Augen hält und weiß, dass man fast die Hälfte dieser Kosten vermeiden könnte mit wirklich gezielter, effizienter Prävention, dann machen wir ganz sicher zu wenig. Und das war wahrscheinlich ja der Titel oder was damit angedeutet wurde. Und das unterstütze ich. Wir machen zu wenig.
Also die Diagnose scheint richtig, Hannes Germann. Wenn Prävention so naheliegend klingt, warum verwalten wir die Folgen von mangelnder Prävention, statt die Krankenlast frühzeitig zu reduzieren? Was sind die Gründe dahinter?
Ja, wenn es so einfach wäre, hätten wir wahrscheinlich die Lösung schon. Ich denke aber, die Prävention muss immer in Relation auch gesetzt werden zum Gesundheitswesen. Und ich finde, das funktioniert in der Schweiz gut. Wir haben ein hochstehendes Gesundheitswesen, aber auch ein teures, zugegeben. Und natürlich hat Prävention einen wichtigen Charakter auf die Zukunft des Lebens, aber auch der individuellen Gesundheit. Ich meine aber doch, dass auch andere Faktoren eben eine wichtige Rolle spielen, wie das soziale Umfeld, das Bildungssystem und wie stark die Leute eben integriert sind in die Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit. Und da sind wir in der Schweiz eben stark und das relativiert vielleicht unsere tiefe Quote gemessen an den Gesundheitskosten.
Das hört sich so an, als würden bestimmte Dinge gar noch nicht berücksichtigt, die Sie jetzt angesprochen haben. Werfen wir noch einen tieferen Blick in die Frage, wo stehen wir denn da? Rückblick Präventionsgesetz. Ne? Die Geschichte der Präventionspolitik auf Bundesebene ist in der Schweiz geprägt von gut gemeinten Anläufen und wiederkehrenden Blockaden, wenn man das so sagen darf. Besonders lehrreich ist das gescheiterte Präventionsgesetz im Jahr 2012, obwohl es fachlich breit abgestützt war, scheiterte es in letzter Minute. Danach blieb das Thema auf der Bundesebene allerdings blockiert. Was hat sich seither getan, Herr Germann?
Ja gut, wir sind im Moment im Gesundheitswesen vor allem mit Kostenfragen eingedeckt. Es fixiert sich meines Erachtens viel zu viel auf Kostendämpfung und Eindämmung von Kosten, statt eben die positiven Effekte auch von Innovationen aus der Wirtschaft, von der Pharmaseite herzusetzen. Aber das ist eher eine grundsätzliche Empfindung. Ansonsten meine ich, dass das Gesundheitsgesetz von damals, respektive das Präventionsgesetz, eben von Fachleuten aufgegleist war. Oder bei uns im Parlament war die Speerspitze der ehemalige Kollege Felix Gutzweiler, ein Präventivmediziner, aber der tickt natürlich anders als andere Player im System. Ich finde, die Hausärztinnen und Hausärzte machen einen großen Anteil an Prävention, die eben im System und bei diesen Quoten gemäß OECD gar nicht erfasst sind.
Es ist sicher unbestritten, es gibt viele Akteurinnen und Akteure im System, die machen wirklich sehr viel im Bereich Prävention, seien das die Gesundheitsligen oder die angesprochenen Hausärztinnen, Hausärzte, Sportverbände etc. Aber es ist halt alles ein bisschen unkoordiniert, zum Teil wirklich auch auf die Eigenleistung dieser Organisation abgestützt. Und wenn Sie fragen, was ist seitdem passiert nach dem Scheitern dieses Präventionsgesetzes? Ich sehe einfach eben, es fehlt. Es fehlt wirklich eine gesetzliche Grundlage. Wir sind beide in der Gesundheitspolitik tätig und eigentlich ist ganz klar, wir können nur auf Bundesebene Politik machen, die darauf ausgerichtet ist, Krankheiten zu heilen, Therapien. Wir konzentrieren uns eigentlich auf die Versicherungslogik, was wird bezahlt, in welchem Umfang und haben eigentlich wirklich keinen Handlungsrahmen, keine Kompetenz auf Bundesebene, in die Primärprävention zu investieren, also wirklich in dem Bereich, wo es darum geht, Krankheiten überhaupt zu vermeiden, die Gesundheit zu stärken, Risikofaktoren zu senken. Und was ist passiert? Oder wir sehen jetzt zum Beispiel mit dem Spardruck, mit den letzten Kürzungen, die auch passiert sind, hat das zuständige Bundesamt für Gesundheit wirklich 19 Stellen gestrichen. Das Bundesamt hat Aufgaben gestrichen, die wirklich auch gewirkt haben im Bereich Gesundheitsförderung, im Bereich gesundheitliche Chancengleichheit, im Bereich des Strahlenschutzes und Chemikalienschutzes. Also wirklich alles Aufgaben und auch so begründet, die machen wir nicht mehr, weil wir keine gesetzliche Grundlage dafür haben und der Sparauftrag aus dem Parlament gekommen ist. Also wenn ich sage, wo stehen wir, denke ich, wir haben sogar etwas Rückschritte gemacht. Mhm. Natürlich haben wir auch eine Stiftung, Gesundheitsförderung Schweiz, die in Zusammenarbeit mit den Kantonen Programme macht, aber es ist alles ziemlich unkoordiniert, nicht effizient und der Bund hat keine Kompetenz, keine gesetzliche Grundlage, um wirklich auch diese Aktivitäten zu koordinieren, eine minimale Finanzierung vorzusehen und das fehlt.
Aber gerade einen Rückschritt würde ich jetzt in Abrede stellen. Vielleicht ist man nicht so schnell vorwärts gekommen, wie vielleicht die Präventionswirtschaft oder Player das haben möchten. Aber ich finde schon, man hat beim Tabakkonsum Fortschritte erzielt. Es gibt auch gewisse Rückschläge, über die wir auch diskutieren. Man hat vor allem auch beim Alkohol Fortschritte erzielt. Wenn ich die jüngere Generation anschaue, gehen die doch deutlich vorsichtiger um mit Alkohol, vielleicht nicht beim samstäglichen Kampf trinken, aber es gibt ja immer Ausnahmen. Aber ich finde, da hat sich schon etwas geändert und insgesamt zeigt es ja auch, der Alkoholkonsum geht zurück und das sind doch auch Zeichen, dass die Präventionsanstrengungen nicht ganz ohne Früchte geblieben sind.
Also diesen Ball nehme ich gerne auf, Tabak und Alkohol.
Das habe ich befürchtet.
Ja, ich meine, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Da hat es wirklich einfach eine Allianz von Präventionsfachmenschen und Organisationen gebraucht, die eine Volksinitiative lanciert hat für Kinder- und Jugendschutz im Tabakbereich. Die wurde auch erfolgreich dann an der Urne angenommen. Und im Parlament wurde die Aufgabe zugewiesen, Werbeeinschränkungen zu beschließen, damit Werbung Kinder und Jugendliche nicht mehr erreichen kann. Und das Parlament hat diese Initiative verfassungswidrig umgesetzt. Es war sehr schwierig, in all diesen Bereichen Sponsoring, Promotion auch dieser Produkte, Beschriftung, Verkauf etc. und eben Werbeeinschränkungen hier ganz klar wirksame Maßnahmen einzuführen in dieser Abwägung Wirtschaftsfreiheit und Gesundheitsschutz. Und da hat das Parlament einfach immer wirklich so den Bias, mehr Wirtschaftsfreiheit zu gewichten. Und wir haben diesen Kinder- und Jugendschutz jetzt in der Verfassung festgeschrieben und wir setzen ihn ungenügend um. Und vielleicht habe ich auch Unrecht. Ich behaupte, wir machen zu wenig, aber wir wissen es nicht. Und das ist das zweite Problem. Wir haben zum Beispiel kein Tabakmonitoring. Wir wissen nicht, wie der Konsum ist. Geht er zurück? Wir haben keine Daten dazu. Also das ist also auch etwas...
Uns fehlen da Daten und an anderen Stellen wahrscheinlich
Daten,
auch noch
um
weitere.
Auch diese Regulierung messen zu können. Und das wäre auch ein wichtiger Bestandteil einer minimalen Regulierung, dass wir uns messbare Ziele setzen, aber eben auch die Möglichkeit geben, ein Monitoring Daten zu haben, um auch zu sehen, was wirkt und wo können wir wirklich auch Erfolg erzielen.
Müssen wir vielleicht raus, ich sage jetzt mal auch aus alten Denkmustern, weil ich habe hier vor mir einen aktuellen Zeitungsartikel auch zu unserem Thema Prävention als Konjunkturmotor. Und einige Sachen, NCDs wurden angesprochen, wir sind aber auch in einer älternen oder alternden Gesellschaft. Müssen wir es auch aus dieser ökonomischen Perspektive vielleicht noch stärker betrachten, weil wir ja auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, wenn die Menschen länger gesund bleiben, wenn die Menschen länger im Arbeitsprozess drin bleiben, dass wir weg sozusagen kommen, ich sage jetzt mal ganz frech hier in unserer Runde, vom Links-Rechts-Denken, sondern wirklich volkswirtschaftlich und für den individuellen Menschen länger gesund leben. Darum geht's ja. Und wir bringen einen neuen Konjunkturmotor hin, wie hier behauptet wird. Herr Germann, raus aus alten Denkschemen.
Ja gut, natürlich muss man auch mal den Mut haben, neue Wege zu gehen. Ich finde aber, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Und wenn die Leute Prävention als Konjunkturmotor sehen, dann muss ich sagen, da verstehe ich also die Welt wirklich nicht mehr. Ich meine, die haben natürlich Eigeninteressen. Ich sage das jetzt mal ziemlich direkt, das ist auch legitim. Ja, auch die Pharma hat ihre eigenen Interessen. Mhm. Der Rest der Wirtschaft verfolgt eigene Interessen, wir in der Politik vielleicht auch. Wir versuchen das irgendwie zu bündeln und umzusetzen. Ich denke aber doch, dass man eigentlich das Verhalten der Menschen unterschätzt. Es findet nicht über Prävention statt, dass man nicht mehr raucht. Aber ich bin völlig davon überzeugt. Und natürlich sind die offensichtlichen Anreize wie früher da mit der Freiheit und den, ich sage jetzt die Marken nicht, oder? Da durfte man Werbung sehr offen betreiben und als Genuss wirklich darstellen. Aber heute geht das auch etwas, ja, das ist etwas... Verfolgungswahn, wenn ein Kind nicht mehr in die Nähe eines Kiosks kommen darf, wo irgendwelche Zigaretten verkauft werden, dann finde ich das also schon weit hergeholt. Ich mache einen Sprung zurück in unserer Kindheit. Wir haben jegliche Zigaretten natürlich, wenn es mal jene zu erhaschen gab, genommen und ausprobiert. Das waren aber auch die natürlichen Mittel damals noch, die man in der Umwelt gefunden hat. Aber so, als ich Fußball gespielt habe, haben noch etwa 3/4 der Mannschaft haben geraucht oder sogar 9 von 11. Im ganzen Team. Und das hat sich total geändert. Schon 20 Jahre später oder 10 Jahre später hat es fast gekehrt. Und ich muss sagen, die Leute realisieren schon, was gut ist für ihre Gesundheit und was schlecht ist. Und die Prävention kann höchstens helfen, die Leute etwas zu bestärken, aber nicht sie zu bemuttern oder gar zu bevormunden. Das führt eher zu gegenteiligen Reaktionen.
Also, ich meine, wo Geld verdient wird im heutigen Gesundheitssystem, ist eben mit dem Kuratieren, mit dem Behandeln von Krankheiten. Und die Prävention hat keine Lobby. Und es wird eben dann ziemlich schnell reflexartig irgendwie von Bevormunden, Bemuttern und so gesprochen. Aber ich meine, das Beispiel mit dem Rauchen, es ist halt einfach schon so, wir wissen, es geht über Preise. Die Preise sind nicht mehr die gleichen wie zu dieser Zeit, als Hannes Germann aktiv Fußball gespielt hat mit seinen Kollegen. Die Preise haben eine Wirkung, die Werbung hat eine Wirkung, auch was damit für ein Image verbreitet wird. Das ist alles gemessen und das wissen wir. Also es geht... Gerade beim Tabak, beim Alkohol und auch beim Cannabis, wenn wir das regulieren, eben, es geht um Preisfragen, Besteuerungsfragen, es geht um Werbeeinschränkungen, es geht um Empfehlungen. Und ich stelle einfach immer wieder fest, wenn es jetzt auch beim Alkohol um Empfehlungen geht, dass wieder eine große Aufregung entsteht, natürlich auch getrieben etwas von der Alkoholindustrie in der Schweiz, dass da irgendwie überbordet wird, aber es gibt keine Lobby der Prävention in Bern. Es gibt viel weniger ökonomische Interessen hinter der Prävention, weil nämlich heute die Finanzströme ganz andere Anreize setzen, nämlich wir verdienen an kranken Menschen und nicht an gesunden Menschen. Und von daher finde ich schon, man muss das mal einfach festhalten und feststellen, die Prävention hat keine Lobby hier in diesem Haus. Im Gegenteil, eigentlich immer die betroffene Industrie, sei das auch die starke Tabakindustrie, die in der Schweiz beheimatet ist, ist sehr gut organisiert. Die Opposition ist immer sehr schnell da, wenn es dann eben auch um Maßnahmen geht, die wirklich wirken, und das wissen wir eigentlich sehr genau.
Wenn wir uns jetzt gemäß des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan die Zahlen anschauen, dann liegt die Schweiz im Jahr 2023 bei 1,7 Milliarden Franken, die sie für Gesundheitsförderung und Prävention ausgibt. Das hört sich ja auf den ersten Blick vielleicht ziemlich groß an. Wenn wir uns das aber anschauen im Gesamtspiel, das entspricht das einem Anteil von lediglich 1,8% an den Gesamtkosten des Gesundheitswesens. Und das eben, obwohl unbestritten ist, dass beispielsweise bis zu 70% der Fälle von nicht übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder psychische Störungen und etwa 40% der Krebsfälle durch eben Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention vermeidbar wären. Schauen wir uns an, was hat Interpharma gemacht? Interpharma, der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz, hat als Ergebnis eines Multi-Stakeholder-Dialogs eine Situationsanalyse gemacht und vier Handlungsbereiche identifiziert, in denen wir so die Diagnose feststecken. Diese Bereiche scheinen mir eine gute Grundlage zu sein, um unser Gespräch zu vertiefen. Konkret geht es um Koordination und Steuerung, um Prozesse, um die Nutzung von Daten sowie den Zugang zu Präventionsangeboten. Starten wir mit der Steuerung und Koordination. Was schlagen Sie vor, Flavia Wasserfallen, um eben den hier jetzt schon angesprochenen Problemen eben in der Steuerung und Koordination entgegenzutreten?
Eben, also wir gehen jetzt vielleicht eher so langsam in den Bereich Sekundärprävention über, aber eben, was gibt es auch an Früherkennungsinstrumenten, Programmen, damit Krankheiten frühzeitig wirklich auch erkannt und möglicherweise vermieden werden können. Und Sie sprechen diese Programme an, die Präventionsprogramme in der Grundversorgung, PGV. Und wir haben eigentlich dort gute Programme, die funktionieren, vielleicht lokal begrenzt, weil die Kantone zuständig sind für die Präventionsprogramme. Und ich möchte an dieser Kompetenzzuteilung eigentlich auch gar nichts grundlegend ändern. Aber es ist leider so, dass wir heute einfach sehen, es kommt auf den Willen, die Bereitschaft des Kantons drauf an, macht er ein Programm, investiert er überhaupt? Und auch wenn es noch funktioniert, ist dann nicht klar, können wir eine nachhaltige Finanzierung garantieren? Kann das erfolgreiche Programm weitergeführt werden? Das ist die eine Frage. Und kann es für die ganze Schweiz angewendet werden? Also wenn die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz erfolgreiche Programme mit einigen Kantonen durchführt, dann haben wir heute vom Bund her, und das wäre eine kleine Änderung, die ich mir wünschen würde, der Bund hat keine Kompetenz zu sagen, doch, dieses Programm rollen wir jetzt für die ganze Schweiz aus. Möglicherweise geben wir auch einen Finanzierungsbeitrag, weil wir sehen, es bringt gute Ergebnisse für die Investitionen in die Gesundheit gewisser Gruppen. Es ist ja sehr auch gezielt, zum Beispiel auf chronisch kranke Menschen, da können wir sehr viel auch Geld einsparen, wir können viel Leiden vermeiden. Und von daher würde ich mir eine gewisse, wirklich eingreifende Kompetenz des Bundes wünschen, die er heute überhaupt nicht hat. Und um auch ein bisschen diese guten Dinge, die schon passieren, besser auch für alle zugänglich zu machen. Da sind wir, wenn Sie die Punkte von Interpharma ansprechen, bei der Koordination dann auch schon beim Zugang.
Mehr Kompetenzen dem Bund. Herr Germann, wie sehen Sie das auch vor dem Hintergrund, dass die Angebote eben nicht in allen Kantonen gleich sind? Also wir haben eben nicht überall gleichen Zugang in allen Kantonen. Braucht es da sozusagen mehr Steuerung von oben.
Ja, gewisse Ansätze vielleicht, da bin ich nicht mal komplett dagegen, auch wenn es immer als Standesvertreter ist, ist schwierig, den Kantonen eine Kompetenz zu entreißen. Aber eine Stärke, muss ich schon sagen, eine Stärke unseres Systems ist halt schon, dass es auch gewisse Anreize gibt. Ein Kanton kann besser sein als ein anderer. Dann schlägt sich das vielleicht in günstigeren Prämien nieder in dieser Region. Das ist einfach der Wettbewerb der Systeme, der guten Ideen. Den dürfen wir auf jeden Fall nicht ausschalten. Hingegen eine gewisse Steuerungskoordinationsfunktion auf Bundesebene, da gebe ich Flavia recht, das ist vielleicht in der heutigen Zeit vonnöten, wird vielleicht sogar erwartet und ist wünschbar. Also der Bund kann sicher hier auch seine Rolle spielen. Aber nochmals, Sie haben auch, Frau Scholten, vorhin die Zahlen genannt, die in die Prävention fließen. Immerhin, also fast 2 Milliarden, das ist nun auch nicht gerade nichts, oder? Und ich bleibe dabei, ich bin überzeugt, die Hausärzte, also im bestehenden System drin, die Player, die nehmen ihre Rolle auch wahr bei der Prävention. Die sprechen hoffentlich mit ihren Patientinnen und Patienten auch Klartext, wenn sich diese völlig daneben benehmen, in puncto Gesundheit und alle Risiken eingehen, die nachher teuer geheilt werden muss.
Aber auf jeden noch, Fall. Ja, also glaube ich eben auch, dass viele Akteure wirklich eben auch ihre Verantwortung wahrnehmen, aber diese Tätigkeiten sind entweder unterfinanziert oder gar nicht finanziert. Wenn eine Hausärztin eben auch dieses Gespräch führt und vielleicht eben die Person unterstützen möchte in einer gesundheitsfördernden Lebenshaltung, sage ich jetzt mal, ist das nicht so gut abgegolten wie ich mache jetzt mal eine Blutentnahme oder irgendeine andere Therapieform. Und auch wenn ich noch einmal die Gesundheitsliegen ansprechen darf, die wirklich auch zum Beispiel Angehörige begleiten, die sind ja auch ganz wichtig in der Unterstützung von kranken Menschen, damit sie schneller gesund werden oder gar nicht erst krank werden. In der Nachsorge, zum Beispiel Menschen, die einen Krebs überwunden haben etc. Das sind alles Aufgaben, die erbracht werden, die nicht abgegolten sind, die Spenden finanziert sind beispielsweise. Wir haben in der Schweiz keine Finanzierung auch von unabhängigen Patientinnenorganisationen. Und ich meine, wir sind in diesem Podcast auch wieder die Pharma, die Forschung, die Industrie ansprechen darf, die ja auch angewiesen ist in ihrer Forschung auf die Mitarbeit von Patientinnen und Patienten, von Organisationen und sicher auch immer wieder feststellen muss, diese Struktur ist in der Schweiz eigentlich ungenügend unterstützt und man braucht sie eigentlich in allen Bereichen, nicht nur in der Forschung, sondern eben auch dann, wenn es darum geht, in der Digitalisierung oder in der Stärkung der Gesundheitskompetenz auch Fortschritte zu machen, brauchen wir diese Bereiche. Aber noch einmal, es wurde gekürzt, es wurden bescheidene kleine Beiträge auch an Organisationen wie Adipositas Schweiz gekürzt, obwohl wir wissen, dass Adipositas ist jetzt wirklich auch ein Bereich, wo wir sehr viel Potenzial hätten, von jung bis alt Krankheitslast zu reduzieren. Und da, denke ich, sind wir wirklich etwas in der falschen Richtung, wenn wir eben hier noch kürzen und kleine Strukturen bedrohen.
Und wenn sie auch nicht nachhaltig finanziert sind, dann sind die Programme, Herr Germann, die Sie angesprochen haben, was ja toll ist, wenn wir kantonalen Wettbewerb haben. Die Kantone können voneinander lernen, aber es wäre auch sinnvoll, wenn das dann sozusagen wirklich auch passiert und zwar auf eine nachhaltige Art und Weise passiert, damit eben der Betrag, den ich genannt habe, dann letztlich auch nicht in der Luft verschwindet. Oder?
Ja, natürlich, genau darum geht es. Wir hatten ja jüngst das Beispiel auch vom Brustscreening. Da stand eine Änderung bei der Finanzierung. Ja. Das ist da etwas vom Sinnvollsten, was man überhaupt machen kann. Und es gibt auch andere Bereiche, wo es vielleicht diese Untersuchungen auch gäbe, die man noch ausbauen könnte. Bei uns hat der Kanton mal gesagt, nein, das müssen nicht wir bezahlen. Mhm. Und dann hat das sofort, also wir haben Druck gemacht vom Bund her, aber auch die Leute haben sofort rebelliert und gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann ist es plötzlich wieder ruhig geworden, es hat wieder funktioniert. Also insofern spielt das Korrektiv schon. Oder ich möchte einfach, dass in Taten umgesetzt wird, was in der Theorie gut tönt und nicht in irgendwelche Papiere und stapelweise Dokumente. Die Menschen müssen das Verhalten, wenn schon, anpassen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und hier müssen wir die Leute überzeugen, auch in Versicherungssysteme hineinzugehen, die das honorieren. Und das kann man, oder? Wir haben über die integrierte Versorgung diskutiert. Leider ist 2014 ist ein wichtiger Vorstoß, ein wichtiges Geschäft gescheitert. Und heute versuchen wir wieder, dort Anschluss zu finden, indem wir Schritt für Schritt auch die notwendigen Verbesserungen vornehmen, damit sich das eben auch zahlenmäßig dann positiv niederschlägt. Das Ziel ist ohnehin immer, dass die Leute gesünder sind und dann werden sie halt auch älter und dann ist es eben nicht unbedingt mit einer Kosteneinsparung im Gesamtsystem verbunden. Leider, aber das ist so. Es ist dafür umso erfreulicher, dass die Menschen so gesund, so alt werden dürfen.
Und ich denke, es ist eben auch wichtig, dass wir uns überlegen, wo können wir die Menschen noch besser darin unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und das geht halt auch über mehr Transparenz bei der Konsumation, sage ich jetzt mal. Also dass halt wirklich auch solche Deklarationen über, sage ich jetzt, Zuckergehalt, solche Empfehlungen halt einfach wirklich von klein auf auch mitgegeben werden. Aber die Aufregung, die dann wieder entsteht, wenn bei einer Ernährungspyramide zu wenig Fleisch auf dieser Pyramide erscheint, dann ist ja auch gerade wieder die Fleischlobby, sage ich jetzt mal, erzürnt. Und ich glaube, es passiert dann einfach immer schnell irgendwie eine Aufregung, wenn man auch versucht, mit solchen Empfehlungen die Menschen auch darin zu unterstützen, gesund zu leben. Weil es ist ja dann absurd, wenn wir eben auch Tabakplantagen oder Produktion in der Schweiz unterstützen finanziell und gleichzeitig möchten, dass die Menschen nicht rauchen und dann bei diesen Produkten, ich meine, es ist ja unglaublich, wie schnell neue Produkte auf den Markt kommen, gezielt auf Junge gehen mit diesen Snus und diesen auch jetzt wirklich tabakfreien, nikotinhaltigen Produkten. Da hinken wir halt dann auch immer etwas hinterher mit der Regulierung.
Ich finde das, also ich würde gerade eben, wir reden ja über diese einzelnen, diese Tabak, über Fleisch. Wir wollen keine Verbote, wir wollen Eigenverantwortung. Wir wollen, dass die Menschen sozusagen dazu fähig gemacht werden, sich selbst Sorge zu tragen mit allen unterstützenden Elementen, die wir heute haben. Ich finde das jetzt gerade noch ein guter Punkt, nochmal zurückzugehen, weil sie sind sich einig darin, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr Koordination auf Bundesebene braucht. Aber dafür brauchen wir ja wahrscheinlich auch Ziele, entlang derer wir die Wirkung messen können. Weil wenn wir was haben, was nicht wirkt, dann funktioniert es eben auch nicht. Wie kommen wir zu diesen Zielen?
Ja, also wir müssen ja mal feststellen, was wir haben. Ich glaube, wir haben jetzt vorhin ein bisschen festgestellt, der Bund hat vielleicht gar keine oder zumindest ungenügende Kompetenz, gute Sachen auch eben zu koordinieren und vielleicht auch umzusetzen. Und was wir haben auf Bundesebene ist einzig eine NCD-Strategie, die aus meiner Sicht eigentlich nicht umgesetzt werden kann, weil der Bund keine Umsetzungskompetenz hat. Und jetzt hat das Parlament gesagt, einerseits, wir wollen eine Überarbeitung, eine Erneuerung dieser NCD-Strategie und noch verbindlicher hat das Parlament eine Präventionsstrategie 2040 verlangt. Wir sprechen ja auch immer in sehr langen Zeiträumen, weil man kann nicht von heute auf morgen wirksame Prävention machen. Und auch hier befürchte ich jetzt halt wieder, auch wenn wir dort messbare Ziele fordern, wenn wir nur eine Strategie haben, die der Bund aber nicht umsetzen kann, weil er keine Kompetenz dafür hat, dann ist es ganz extrem gesagt einfach ein Papiertiger, jetzt auch etwas Beschäftigung der Verwaltung, weil wenn der Bund keine Kompetenz hat, Daten zu sammeln, ein Monitoring zu machen, kann er ja die Ziele gar nicht messen und dann auch nicht feststellen, ob sie wirken. Wir haben beispielsweise, was in anderen Ländern gut funktioniert und eigentlich auch besteht, wir haben kein Institut, sage ich jetzt mal, oder eine Expertenkommission, man kann es nennen, wie es möchte, das konsequent eigentlich auch beobachtet, was für Präventionsleistungen sind evidenzbasiert und wirken. Also wir haben heute, wenn es darum geht, Präventionsleistungen auch in den Leistungskatalog aufzunehmen, eine etwas willkürliche Situation, dass halt dann einfach eben Gesundheitsliegen oder irgendwelche Organisationen einen Antrag stellen und sagen, ja, jetzt hier Sturzprävention oder irgendein Screening soll aufgenommen werden in den Leistungskatalog. Aber wir haben keine unabhängige Institution, die eigentlich wirklich konsequent screent, was wirkt und welche Leistungen wirken vielleicht eher nicht, weil wir haben auch Situationen, wo man sagen muss, ja, jetzt ab einem gewissen Alter wirken vielleicht diese präventiven Mittel nicht mehr oder es ist eingeschränkt, aber da sind wir etwas im Blindflug, was die Daten betrifft und was die evidenzbasierte Präventionsleistung betrifft. Und das bräuchte natürlich einen gesetzlichen Rahmen, weil der Bund kann das heute nicht machen.
Herr Germann.
Ja gut, also Verbesserungen kann man immer anstellen, das müssen wir sogar, das ist unsere permanente Aufgabe, aber natürlich müssen sich auch irgendwo die Ziele als realistisch erweisen über kurz oder lang. Man muss auch dahinter stehen können. Für mich ist nach wie vor die beste Prävention ist eigentlich bei Jugendlichen, dass man sie in irgendeinen Sportverein bringt zur Betätigung. Dann ist auch Adipositas nicht mehr dasselbe Thema, klar, wie wenn sie nur dauernd am Handy sind und irgendetwas rummanipulieren in den Social Medias. Das wirkt sicher am meisten. Dann aber auch die Schule selber, indem man dort Chancengleichheit groß schreibt, die Leute, auch die jungen Menschen bereits mitnimmt, einbezieht ins soziale Umfeld. Ich glaube, das ist der beste Schutz, den wir von außen her bringen können. Und Kampagnen sind mir dann eben allzu oft auf etwas fokussiert. Esst ja kein Fleisch, raucht ja das und das nicht, macht das nicht. Und das hat niemals dieselbe Wirkung. Um das Beispiel vom Rauchen wieder zu nehmen, meine Schulkollegen die meisten haben während der Seminarausbildung mit Rauchen begonnen. Ich habe dann das dort eingestellt. Also das war eigentlich der Grund. Also ich will nur sagen, es ist nicht die Medizin primär oder unsere Kampagnen, die den großen Einfluss haben. Es ist das Verhalten der Menschen und ihrer Vorbilder. Und hier haben wir sicher noch viel zu tun, das auch über gemeinsame und messbare Zielsetzungen führen kann und muss.
Also da bin ich völlig einverstanden. Ich meine, wir sind beide sportbegeistert und es kann nicht sein, dass in der Schweiz Kinder auf eine Warteliste müssen in einem Sportverein, weil nicht genügend Infrastruktur oder Funktionärinnen, Funktionäre da sind. Das tut mir weh. Oder wenn Kinder Sport machen wollen, müssen alle Tore offen sein. Mhm. Das ist ganz klar. Aber auch da wieder, es hat Anstrengung gebraucht und ich rede jetzt nicht von Plakatkampagnen, sondern wirklich auch verbindliche Anstrengungen mit Sportvereinen aus der Sportwelt, dass zum Beispiel auch die Sportplätze rauchfrei sind, dass die Eltern nicht am Spielfeldrand stehen und eine nach der anderen rauchen, weil das hat einfach, das ist auch ein
Irgendwo müssen sie doch noch rauchen dürfen.
Ja, aber nicht am Sportplatz, Entschuldigung. Also ich finde wirklich, das hat halt auch irgendwie dort nichts zu suchen und ich meine, das sind dann auch wirksame Instrumente. Ist es irgendwie etwas Normales, das in unserem Alltag halt einfach konsumiert wird oder ist es ein Suchtmittel, das gravierende gesundheitliche und auch wirtschaftliche Kosten auslöst? Und von daher eben, also Sport, ich meine, ich würde, und da haben wir ja auch gemeinsam auch gegen die Kürzungen im Bereich Jugend und Sport gekämpft. Das ist extrem wichtig, aber eben noch einmal, Prävention ist natürlich noch viel breiter. Wir haben jetzt vorhin auch gesprochen darüber, ja, welche Screenings funktionieren überhaupt, für welche Altersgruppe. Das müssen wir evidenzbasiert wissen, damit wir dann auch beurteilen können, ja, das wollen wir jetzt solidarisch finanziert aufnehmen und für die ganze Schweiz zugänglich machen für diese gewisse Gruppe. Und da sind wir etwas im Blindflug.
Da sind wir im Blindflug und wir kommen langsam in die Schlussrunde. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten und ich möchte, wir haben nicht alle Faktoren jetzt diskutieren können, ich möchte aber zum Schluss trotzdem nochmal darauf zurückkommen, wie kommen wir jetzt zu einem Rahmen, um vielleicht doch mehr Potenziale aus der Prävention, respektive ich würde auch sagen Gesundheitsförderung rausholen, weil Sie haben den Sportbereich angesprochen, da gehen wir ja dann schon ein Stückchen weiter in die Gesundheitsförderung rein. Der Bundesrat sieht zwar die Probleme und Herausforderungen, aber eben keinen politischen Handlungsbedarf. Die Motion Nationale Präventionsstrategie von Nationalrätin Bettina Balmer verlangt eine nationale Präventionsstrategie. Die Herausforderungen im Gesundheitssystem, eben Wachstum und Alterung der Bevölkerung, Mangel an Gesundheitsfachkräften, unzureichende Strukturen und das Wachstum der Gesundheitskosten, die bleiben ja bestehen. Die sind da, die sind auf dem Tisch. Die Potenziale und die Wirksamkeit von Prävention und Früherkennung sind weitgehend nachgewiesen. Flavia Wasserfallen, Hannes Germann. Was müsste denn politisch passieren, damit die gezielte Prävention und Früherkennung dann eben doch ein Stückchen weiter vorangetrieben wird, um langfristig wieder zu einer gesünderen Gesellschaft zu kommen? Reicht eine nationale Strategie Sollte das Präventionsgesetz wieder aufgelegt werden, braucht es allenfalls sogar ein Gesundheitsgesetz oder Druck aus der Bevölkerung. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um Gas zu geben in dieser Sache. Herr Gehrmann, wenn Sie das hören.
Ja, wahrscheinlich braucht es von allem eine gesunde Portion, würde ich sagen, und auch eine gesunde Portion Menschenverstand, eben damit wir an den richtigen, in den richtigen Bereichen ansetzen. Beim Rauchen würde ich nicht auf dem Sportplatz beginnen, obwohl das störend sein mag. Aber mir wäre es immer noch lieber, es wird draußen geraucht als in den Wohnungen drin, was auch immer noch passiert. Und dann werden Kinder auch automatisch zu rauchen. Aber die Strategie ist die Grundlage natürlich für starke Maßnahmen, die wir umsetzen können. 2040, ja, das ist immer etwas weit gegriffen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber die strategischen Zeiträume sollten auch vernünftig sein, so dass wir entsprechend an Anpassungen vornehmen können, wie das auch bei der Klimastrategie der Fall sein muss. Man muss über die Bücher gehen und das anpassen. Und es gibt ja noch das Postulat von Kollegin Wasserfallen, das wird dann auch irgendwann auf dem Tisch sein. Und da gibt es auch viele gute Grundlagen. Für mich wäre einfach noch wichtig, dass die auch auf den Boden kommen am Schluss, also zu den Hausärzten. Diese Medizin müsste unbedingt gestärkt werden. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo man eben die Vorbildfunktion stärken kann. Das sind für mich die zielführenden Wege, auch über die Krankenkassensysteme, die eben Prävention mit beinhalten. Ja. Aber dann ist der Wechsel von Jahr zu Jahr, diese Springerei, spricht natürlich etwas dagegen, oder? Also im Kanton Bern haben wir jetzt so ein Modell, wo sich das lohnen würde, wenn eine Einheit von Leuten, von Menschen sich entsprechend gut verhält, dann schlägt sich das auch in den Prämien nieder.
Und das sind
richtige Anreizsysteme.
Anreizsysteme und Strategie. Das ist, nehme ich mit von Ihnen, Hannes Gehrmann, für die Zukunft, Flavia Wasserfallen.
Ja, wenn Sie die Bevölkerung ansprechen, dann bin ich überzeugt, die Bevölkerung verlangt mehr von der Politik. Also die Abstimmung über die Tabakinitiative hat es gezeigt, Kinder- und Jugendschutz wird verlangt. Der Bevölkerungsrat hat gesagt, er möchte ein Präventionsgesetz, die Prävention wirklich ganz hoch priorisieren. Und ich glaube, es wird verlangt, dass wir mehr in Prävention und Gesundheit investieren und weniger uns nur auf die Krankheit fokussieren. Mhm. Das mal so als Grundfeststellung. Dann, wenn Sie sagen, was braucht es jetzt aus meiner Sicht, wenn wir nur auf dem Weg bleiben, Strategie, schöne Papiere und weiter wie bisher, nutzen wir dieses Potenzial, was wir haben, bei weitem nicht aus. Das ist meine Meinung. Ich möchte eigentlich da ansetzen, wo wir schon etwas haben, bei den Akteurinnen und Akteuren, seien das die Krankenkassen, die angesprochen wurde, die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, auch die Pharmaindustrie gehört dazu, der Bund gehört dazu und die Kantone, ganz wichtig, dass wir eigentlich alle, die schon investiert sind und aktiv in diesem Bereich zusammenbringen, und dafür braucht es für mich diesen gesetzlichen Rahmen. Und das ist halt, was ich mir wirklich davon verspreche, dass wir diese Tätigkeiten, die alle, die Programme, die schon bestehen, die Tätigkeiten, die schon bestehen, besser zusammenführen können, die Verbindlichkeit auch erhöhen dieser Programme und dass wir die Übersetzung in die Kantone verstärken können. Und deshalb sehe ich eigentlich jetzt schon wieder so ein bisschen ein Window of Opportunity für die Wiederaufnahme eines minimalen Präventionsgesetzes, damit der Bund diese Aufgabe wahrnehmen kann und nicht nur schöne Strategien schreibt, die er nicht umsetzen kann.
Das, was wir nicht brauchen, sind weitere Papiertiger.
Genau,
in aller
Kürze.
Ja.
Da sind wir uns wohl einig.
Das ist ein einvernehmliches Schlusswort.
Flavia Wasserfallen, Hannes Gehrmann, herzlichen Dank, haben sich die Zeit genommen für unser Gespräch zum Thema, was muss politisch geschehen, damit die Menschen in unserem Land und das Schweizer Gesundheitssystem von den möglichen Früchten der Gesundheitsförderung und Prävention profitieren. Wir nehmen mit, die Stärkung der Gesundheitsvorsorge ist längst an der Zeit, um Kosten und Leidensdruck zu reduzieren. Die heutige Datengrundlage ist noch steuerungsschwach, sodass wir den Gesundheitszustand der Bevölkerung nicht in der nötigen Tiefe und Breite monitoren und folglich kaum proaktiv steuern können. Oft fehlt es an der Interoperabilität, dem hürdenfreien Austausch von Daten. Es fehlt eine übergeordnete Rechtsgrundlage, die prioritäre Ziele für die Prävention definiert. Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung der föderalen Logik sowie der relevanten Akteure klärt und die Wirkung systematisch messbar macht. Eine markante Verstärkung von Prävention im Schweizer Gesundheitssystem wird mehrheitsfähig, wenn sie als Ermöglichung und nicht als bevormundende Eingriffe in die persönliche Freiheit gestaltet ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.